ARD.
Ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken. Aber ich bin schon zuversichtlich, dass der Alkoholkonsum weiter zurückgehen wird. Ich sag jetzt mal als alter Mensch, da setze ich auf die Jugend.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Es ist Fastenzeit. Viele Menschen verzichten in diesen Wochen bewusst auf Genussmittel, Schokolade, Nikotin und sehr häufig Alkohol. Alkohol, seit Jahrtausenden Teil von Ritualen, Kultur und Geselligkeit, ist ein ambivalentes Gut, sozial akzeptiert, wirtschaftlich relevant, medizinisch riskant. Warum spielt Alkohol in unserer Gesellschaft immer noch eine so große Rolle? Und was heißt das für Gesundheit, Prävention und Behandlung? Thema heute in den Wissenswerten. Mein Name ist Jessica Wiener. Und mein Gast ist der Psychologe Professor Dr. Johannes Lindenmeier von der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der Salus Klinik Lindow. Herr Lindenmeier, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Herr Lindenmeier, Sie forschen seit Jahrzehnten zu den Mechanismen von Sucht, behandeln Menschen und haben Konzepte zur Suchttherapie entwickelt, gelten auch als Koryphäe auf dem Gebiet, wenn ich das so sagen darf. Sie sagen, wir leben in einer gestörten Trinkkultur. Was meinen Sie genau damit?
Nun, wir haben einerseits einen sehr verbreiteten Alkoholkonsum, aber wir haben überhaupt keine Regeln, wann ein Konsum risikoarm ist und wann er riskant ist. Das heißt, junge Menschen sind sich völlig selbst überlassen, ihren eigenen Trinkstil zu entwickeln. Und selbst hochriskante Konsumformen werden lange Zeit als völlig normal gesehen. Dagegen ist dann das Bild der alkoholabhängigen Menschen extrem negativ, sodass auch Menschen, die Probleme entwickeln mit Alkohol, dann alles tun, um das eher zu verbergen, weil sie nicht in diese Schublade der Süchtigen gesteckt werden wollen. Und das zusammen führt halt dazu, dass wir einen hohen Konsum haben, aber eben auch eine sehr hohe Zahl von Menschen mit einem hochriskanten, einem schädlichen und insbesondere auch einem abhängigen Konsum.
Gibt es eine Erklärung dafür, warum sich hierzulande eine gestörte Trinkkultur entwickelt hat und nicht eine gemäßigtere, wie sie ja anscheinend auch in anderen Ländern möglich ist?
Ja, da spielt die Geografie eines Landes eine große Rolle. Also die gestörten Trinkkulturen finden Sie in den nordischen Ländern und in den östlichen Ländern der Welt, wo eben ein Schwerpunkt dann auch auf der Herstellung von harten Alkoholika ist. Während in allen Ländern, in denen es sehr heiß ist und in denen viel Wein angebaut werden kann, wie zum Beispiel um den Mittelmeerraum herum, haben sie eben eher Trinkkulturen, wo die Gesellschaft gelernt hat, Regeln zu etablieren, wann man trinkt, wann man nicht trinkt und wie viel man auch trinkt. Wenn Sie jetzt zum Beispiel Italien nehmen, dann haben Sie dort zwar einen ungefähr gleich hohen Konsum wie bei uns, aber Sie haben weniger alkoholabhängige Menschen und weniger Menschen mit einem riskanten Alkoholkonsum, weil zum Beispiel der Rausch auch für einen jungen Mann in Italien absolut peinlich wäre. Während in unseren Breitengraden, wenn ein junger Mann zumindest einen Rausch hat, dann sagt man, guck mal da. Und er kann sogar hinterher angeben, so mit Veteranengeschnatter. Und auch bei jungen Frauen hat es ja parallel mit emanzipatorischen Entwicklungen, die ja nun sehr segensreich sind, aber eben auch eine Gleichberechtigung im Umgang mit Alkohol zunehmend gegeben, sodass auch junge Mädchen den Rausch, das Trinken in der Öffentlichkeit heute nicht mehr so peinlich finden, wie das vielleicht noch 1960 gewesen wäre.
Nun ist Alkohol ja ein klassisches Nerven- und Zellgift. Der Konsum von Alkohol gilt als wesentlicher Risikofaktor für mehr als 200 verschiedene Erkrankungen. Die WHO empfiehlt seit einiger Zeit, am besten gar keinen Alkohol zu trinken. Und der Konsum von Alkohol, zumindest in Maßen, wie wir gerade festgestellt haben, ist in unserer Gesellschaft positiv konnotiert, ganz nach dem Motto, ein Glas wird schon nicht schaden. Warum, glauben Sie, hält sich dieses positive Narrativ trotz eigentlich besseren Wissens so hartnäckig?
Nun, natürlich ist es richtig, dass es aus gesundheitlichen Gründen am allerbesten wäre, man würde gar keinen Alkohol trinken. Aber wir gehen in unserem Leben natürlich viele Risiken ein. Wir fahren Auto, wir betreiben Sportarten, sodass die Lösung in einer Gesellschaft, was den Umgang mit Substanzen anbelangt, fast nie sein kann, dass sie diese Substanz völlig aus der Gesellschaft entfernen kann. Vor allen Dingen, wenn diese Substanz schon mal etabliert war. Und beim Alkohol gibt es schon etwas, was wir einen risikoarmen Konsum benennen können.
Wie sieht der aus?
Der ist nicht sehr hoch, würde bedeuten, maximal 5-mal pro Woche zu trinken. Also täglicher Alkoholkonsum ist auf jeden Fall riskant.
Aber maximal 5-mal pro Woche ist
auch... Ist schon ziemlich viel, ja, von der Häufigkeit. Aber jetzt kommt die Menge und die ist sehr gering. Und die ist leider für Frauen und Männer dann auch nochmal unterschiedlich. Das ist nicht gerecht. dass man sagen würde, bei Frauen ein Glas pro Tag dann und bei Männern maximal 2 Gläser. Jetzt will man sofort wissen, wie groß ist das Glas.
Ja.
Und das wäre, wenn man es exakt macht, ein kleines Bier oder ein Glas Wein. Und unser Problem ist, dass wir eben deutlich darüber liegen.
Was heißt denn das?
Das heißt, im Durchschnitt trinkt die deutschen BundesbürgerInnen fast 10 Liter reinen Alkohol pro Kopf pro Jahr. Und das sind so um die 120 Liter Bier, dazu nochmal ungefähr so um die 20 Liter Wein oder Sekt und dazu nochmal ungefähr 4 Liter harte Alkoholika pro Jahr. Das ist schon eine Badewanne, was man da so im Jahr trinkt. Und das ist auf jeden Fall viel zu viel.
Jetzt hatte ich aus meiner Laiensicht, wenn man so mal schaut, wie das Verhältnis zum Alkohol ist, habe ich schon das Gefühl, dass sich in den vergangenen Jahren etwas verändert hat. Seit meiner Jugend auf jeden Fall hat sich was verändert, habe ich zumindest das Gefühl. Ich frage Sie jetzt, man hört immer wieder, dass zumindest unter einem Teil der Jugendlichen Alkohol vielleicht sogar etwas verpönt geworden ist. Das zeigen auch Zahlen des Bundesinstituts für öffentliche Gesundheit. Demnach trinken junge Menschen seltener und fangen später mit dem Alkoholkonsum an. Können Sie das bestätigen? Ist das auch Ihre Erfahrung?
Das ist eindeutig so. Wie gesagt, der Alkoholkonsum geht ja Gott sei Dank langsam etwas zurück, allerdings sehr langsam. Aber die Trendtreiber dieses Rückgangs sind eindeutig junge Menschen und nicht meine Altersgruppe.
Und wie erklären Sie sich das?
Ganz platt, Alkohol macht fett. Das ist nicht ganz so angesagt. Und Alkohol macht müde. Das ist auch nicht so angesagt. Und jetzt auch wieder ganz plump ausgedrückt, je mehr man trinkt, die Pfote wird breiter und dann passt es nicht mehr so auf die Geräte. Also das hat sich hier schon auch ein Lernen stattgefunden, ein anderes Risikokonzept, aber es passt eben auch nicht mehr ganz in das, was Jugendliche für wichtig halten. Sodass der Alkoholkonsum unter Jugendlichen zurückgeht. Die Alkoholindustrie, die natürlich die Leidtragenden dieser positiven Entwicklung sind, haben zunächst mal versucht, durch Mischgetränke und diese Alkopops, und also diese Dinge zu reagieren und Jugendliche irgendwie noch da zurückzugewinnen. Sie haben aber dann auch draufgesetzt und gesehen, dann machen wir unser Geld eben auch mit alkoholfreiem Bier, alkoholfreien Getränken. Und das ist ja schon eine ganz erstaunliche Entwicklung, die wir da sehen. Wenn man heute in einen Supermarkt geht, dann ist das Regal der alkoholfreien Biere mittlerweile fast so lang wie das Regal der alkoholhaltigen Biere.
Und das
war vor 20 Jahren nicht der Fall.
Alkoholfreier Wein, alkoholfreier Gin, alkoholfreier Rum. Also das ist ja richtig zu einer Bewegung geworden, habe ich das Gefühl. Und das würden Sie jetzt dem zurechnen, dass sozusagen die Jugend in sich angefangen hat, nö, wir wollen nicht mehr. Und die Alkoholindustrie darauf reagiert.
Ja.
Trotz dieser Bewegung sind die Zahlen des Bundesgesundheitsministeriums aber trotzdem eine deutliche Ansage. Demnach sterben in Deutschland jedes Jahr immer noch fast 50.000 Menschen an den Folgen exzessiven Alkoholkonsums. Das umfasst durch Alkohol verursachte Krankheiten, aber auch indirekte Folgen wie Unfälle. Ganze 9,5 Millionen Menschen in Deutschland konsumieren Alkohol in gesundheitlich riskanter Weise. Wie viele von denen würden Sie denn eine Alkoholabhängigkeit attestieren?
Wenn man so die epidemiologischen Studien nimmt, dann gehen wir so von 1,6 bis 1,8 Millionen alkoholabhängigen Menschen aus. Und die Tragik, von der Sie oder den Schäden oder den negativen Folgen, die Sie vorhin ja gerade schon beschrieben haben, kommt eben hinzu, dass man wird nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich alkoholabhängig, sondern das ist ja leider eine sehr schleichende Entwicklung. Und es vergehen im Schnitt über 12 Jahre, bis die Menschen dann das erste Mal in eine qualifizierte Behandlung kommen. Und in diesen über 12 Jahren leiden nicht nur die Betroffenen selber, sondern eben insbesondere auch ihre Familien. und ganz besonders die Frauen unter alkoholabhängigen Männern und auch die Kinder. Also das ist schon eine Verwüstung, die im Umfeld einer Abhängigkeit häufig, ohne dass die Betroffenen das wollen und absichtlich tun, das sind, weiß Gott, keine schlechten Menschen, aber die Sucht ist grausam.
Sehr wichtig hier vielleicht nochmal zu betonen, auch wenn es jetzt schon klar geworden ist, dass die Abhängigkeit keine Willensschwäche ist, sondern eine Sucht, die sich langsam entwickelt. Da stößt man aber immer noch auf Vorurteile heute. Sie haben es vorhin schon erwähnt. Alkoholabhängigkeit wird in unserer Gesellschaft immer noch stark tabuisiert. Das geht Hand in Hand mit dieser gestörten Trinkkultur, wenn ich Sie richtig verstanden habe.
Ja, das ist sehr grausam, weil das Image ist halt, dass das entweder willensschwache, gefährliche oder genetisch defekte Personen wären. Und ich arbeite ja nun seit über 40 Jahren mit Alkoholabhängigen und kann ganz flapsig sagen, das sind nicht die schlechtesten Menschen. Hm. Ich habe beeindruckende Personen darunter gefunden und im Schnitt sind die genauso nett, bewundernswert, liebenswert wie Nichtabhängige. Natürlich kann es psychische Probleme geben oder schwere Schicksalsschläge, die zu einer Abhängigkeit geführt haben. Und dann müssen wir das in der Behandlung auch natürlich angehen. Aber genauso gut kann der kompetenteste, psychisch gesündeste Mensch über einen überhöhten Konsum abhängig werden, weil einfach die Substanz in sich, ich sag mal, klebrig ist. Das heißt, zu einer Sucht führen kann.
Ein Gläschen Wein zum geselligen Abend oder ein Bier auf der Party, noch immer gehört Alkohol für viele Menschen zum gesellschaftlichen Leben dazu. Wie kam es dazu und warum hält sich das? Obwohl man doch weiß, wie schädlich Alkohol wirken kann, bis hin zur Existenzbedrohung im Fall einer Abhängigkeit. Welche Mechanismen wirken da und wie kommt man da wieder raus? Thema heute in den Wissenswerten im RBB 24 Inforadio. Zu Gast ist der Psychologe Professor Dr. Johannes Lindenmeier von der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der Salus Klinik Lindow. Er hat dort Konzepte zur Suchttherapie entwickelt und vielen Menschen erfolgreich geholfen. Jetzt haben Sie schon angesprochen, im Endeffekt kann jeder und jede alkoholabhängig werden. Sie haben auch schon gesagt, wie schwierig das ist für die Angehörigen, für die Frauen, die Kinder. Ab wann muss ich mir denn über den Alkoholkonsum meines Partners, meiner Partnerin Gedanken machen?
Ja. Wenn man jetzt mal überlegt, ab wann könnte das in Richtung Abhängigkeit gehen, wann wird es wahrscheinlich mit Appellen nicht mehr ausreichen? Wann ist die Person nicht mehr in der Lage, das einfach sein zu lassen oder zu korrigieren? Dann will ich zwei mögliche Kriterien nennen. Das eine ist, wenn jemand merkt, dass wenn er oder sie weniger Alkohol konsumiert oder aufhört, dass dann unangenehme körperliche oder psychische Zustände eintreten. Mhm. Die Person also anfängt zu zittern, Schweißausbrüche bekommt oder auch nur genervt, irritiert, nervös reagiert, also merkt, da fehlt etwas. Dann kann man sagen, die Person hat eine Abhängigkeit entwickelt, weil sich dann ihr Körper, insbesondere ihr Gehirn, so an die Substanz gewöhnt hat, dass wenn sie das jetzt plötzlich weglässt, der Körper nicht normal und das Gehirn nicht normal funktionieren kann. Aber das ist nicht bei allen so eindeutig feststellbar. Das andere Kriterium wäre, wenn jemand doch immer wieder so viel Alkohol konsumiert, dass er sich oder anderen Personen schadet. Wenn also eine Person aus Schaden nicht mehr klug wird, weil sie normalerweise aus Schaden klug werden würde. Ich will ein plattes Beispiel nehmen. Wenn ich hier einmal in eine Steckdose langen würde, während ich mit Ihnen hier rede und mir einen Schlag holen würde, würden Sie vielleicht ein bisschen irritiert gucken und sagen, naja, das müsste er ja eigentlich wissen. Aber gut, wenn ich das nach 10 Minuten nochmal machen würde, würden Sie ein bisschen zweifeln, ob ich noch ganz bei Trost bin. Aber wenn Sie hören würden, das macht er immer wieder, dann gäbe es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich wäre komplett bescheuert oder ich wäre eben stromsüchtig. Mhm. Und das erleben wir halt mit Menschen, die eine Alkoholabhängigkeit entwickelt haben, dass sie, obwohl sie gegen eigene Werte verstoßen, obwohl sie ihren Liebsten etwas angetan haben, obwohl sie sich verhalten haben in einer Weise, für die sie sich fürchterlich schämen, obwohl sie Schmerzen erleiden müssen, obwohl ihre Bauchspeicheldrüse kaputt gegangen ist, aus diesem Schaden nicht lernen können und sich verzweifelt häufig selbst nicht verstehen. Und wenn sie so fragt, warum machen Sie das denn? Dann ist die ehrliche Antwort eigentlich immer, ich weiß es auch nicht. Ich habe dann plötzlich ein Glas in der Hand und dann trinke ich eben wieder.
Das ist halt ein Suchtdruck, kann man schon so nennen, oder?
Ja, da haben sich dann im Gehirn dieser Menschen sozusagen die Machtverhältnisse etwas verschoben zwischen dem rationalen, kontrollierenden Teil, also unserem Großhirn, und den Gehirnteilen, in denen unser Belohnungssystem sitzt, das also, wo die Post abgeht, wo Lust entsteht, Wünsche entstehen, emotionale Impulse. Und normalerweise sind wir sehr wohl in der Lage, unsere Gefühle ein Stück weit zu kontrollieren und, wenn es drauf ankommt, uns zusammenzureißen. Wenn sich aber im Verlauf einer Sucht diese Machtverhältnisse verschoben haben, dann reagieren die Leute automatisiert, indem sie immer wieder in bestimmten Situationen zum Glas greifen, obwohl sie eigentlich wissen, das ist schrecklich.
Das Problem mit so einer Sucht ist ja auch, dass man den Leuten eigentlich nur helfen kann, wenn sie wollen, dass man ihnen hilft. Sie müssen, wenn ich es richtig verstanden habe, müssen sie selbst den Willen haben, was zu ändern. Oder kann ich was tun, wenn ich sehe, du tust uns was an? Wie mache ich denn das? Wie bringe ich denn diesen Menschen dazu, lass dir helfen, beziehungsweise sieh ein, dass du Hilfe brauchst?
Also Sie haben natürlich recht, wir leben in einem freien Land und da kann man niemand zwingen, sich zu verändern. Aber man kann schon etwas tun, sowohl als Angehörige, aber insbesondere natürlich wir als PsychotherapeutInnen, Menschen dazu zu verhelfen, sie anzuregen, es ihnen zu erleichtern, dass sie wollen. Also eine Motivation kommt nicht nur von ganz allein, sondern wir können schon auch etwas tun. Und jetzt, wenn Sie die Angehörigen nehmen, dann würde ich empfehlen, dass, wenn Sie sich Sorgen machen um den Alkoholkonsum von Ihrem Partner, Partnerin oder anderen Familienmitgliedern, dass Sie mit diesen nicht alleine reden, sondern dass Sie sich vorher mal mit anderen Familienmitgliedern oder Freunden dieser Person zusammentun und austauschen, damit Sie schauen, haben die das auch gemerkt. Meistens werden die sehr erleichtert reagieren, dass es endlich mal jemand anspricht. Und wenn Sie dann mit den Betroffenen reden, wäre es eben gut, das gemeinsam zu tun und zu sagen, haben uns hier versammelt, weil wir sind besorgt. Und dann fängt halt eine Person an und sagt, ich bin besorgt, weil das und das ist passiert. Mhm. Und wenn dann die Betroffenen sich wehren und sagen, das ist doch dummes Zeug, du übertreibst, dass der Nächste sagt, aber ich habe das auch erlebt. Mhm. Und ich habe zum Beispiel auch noch das erlebt. Und wenn die Person das dann auch niedermacht, der Nächste kommt und sagt, aber ich habe das auch erlebt. Sodass auf die Dauer derjenige oder diejenige merkt, da scheint was dran zu sein. Wir als TherapeutInnen haben zwei Wege, um Motivation zu fördern. Das eine ist natürlich schon, dass wir Menschen Wissen über diese Erkrankung vermitteln, die ihnen unter Wahrung ihres Selbstwertgefühls zeigt, wie das kommen konnte, sodass sie verstehen können, das heißt nicht, dass ich ein schlechter Mensch bin, sondern das heißt, dass mir da etwas passiert ist und dass ich es nicht rechtzeitig gemerkt habe, ist auch normal. Also das erleichtert das sehr. Zweitens aber auch, dass es Gesprächstechniken gibt, wie wir Ambivalenz fördern. Die meisten Menschen sind in allem, was sie tun, nicht ganz ohne Ambivalenz. Also sie machen etwas und gleichzeitig wissen sie aber auch, na, es ist vielleicht nicht ganz der Weisheit letzter Schluss. Mhm. Und was man fördern kann, ist, dass eine Person diese Ambivalenzen aussprechen kann, dass sie also sowohl darüber reden kann, was ist denn das Schöne am Alkohol für mich, das Wichtige, was ist aber auch das Schlimme und Grausame für mich, und dass sie abwägen lernt zwischen diesen Ambivalenzen. Und da gibt es Techniken.
Man merkt schon, da steckt einfach super viel Psychologie drin, logischerweise. Ich finde das wichtig, das nochmal zu betonen, weil ich glaube, aus der Laienperspektive hat man immer noch das Gefühl, Das ist eine Willensschwäche. Wie wir jetzt gesehen haben, ist das nicht so. Da funktionieren ganz andere Mechanismen. Leider ist unsere Zeit so ein bisschen begrenzt. Deswegen, wenn wir auf die Rehabilitation schauen, das wäre nochmal ein ganz eigenes Thema für sich. Ich möchte noch schauen auf das Stichwort Prävention. Sie haben ein Präventionsprogramm für Jugendliche entwickelt, das zu seiner Zeit für ziemliches Aufsehen gesorgt hat. Warum genau?
Ja, dieses Programm Lieber Schlau als Blau war eine Abkehr von dem bisherigen Vorgehen, dass man Jugendliche im Wesentlichen vor den Gefahren des Alkohols warnt und dass man die Altersgrenzen hochsetzt und mit Verboten arbeitet. Ich halte das für psychologisch Unsinn. Das wäre so ähnlich, wie wenn wir Jugendlichen das Autofahren verbieten, zu Recht, aber wenn sie 18 sind, in ein Porsche vors Haus stellen und sagen, jetzt probier es aus. Ich glaube, dass es sinnvoller ist und konnte das auch in einer Studie mit Kontrollgruppe und so weiter nachweisen, dass man mehr erreicht, wenn man Jugendlichen zeigt, wie man richtig, in Anführungsstrichen, das heißt risikoarm, mit Alkohol umgeht. Natürlich ging es nicht darum, Jugendliche, die keinen Alkohol konsumieren, jetzt durch unser Programm zum Alkohol zu bringen. Wir haben also nur Leute mit diesem Programm oder nehmen da nur die auf, die bereits Alkohol trinken. Aber was wir tun, ist, dass wir mit ihnen unter kontrollierten Bedingungen, sodass nichts passieren kann, sie Alkohol trinken lassen und wie in einem Laborexperiment systematisch ausprobieren lassen, ob ihre Erwartungen, was die positive Wirkung ist des Alkohols, ob die eigentlich eintreten oder nicht. Und was lernen sie dort? Bei einem Glas sind sie tatsächlich angenehm enthemmter und können besser Kontakte, fühlen sich besser. Aber schon ab dem zweiten, erst recht ab dem dritten Glas, wird ihre Reaktionsfähigkeit langsamer. Sie fühlen sich nicht noch besser. Und wenn sie nachher dann, wir nehmen das auf Video auf, sich die Bilder angucken, wie sie mit 2, 3 oder 4 Gläsern waren, dann ist das nichts, was sie attraktiv finden. Das heißt, was sie lernen, ist ohne Moral, aber abgesichert. Kleine Mengen tun ganz gut, deswegen trinken ja auch so verdammt viele Menschen in unserem Land Alkohol. Aber das steigert sich nicht, wenn du mehr trinkst. Im Gegenteil, da beginnen die ersten negativen Folgen. Und wir konnten zeigen, dass dann 3 und 6 Monate nach Durchführung dieses Kurztrainings die Trinkexzesse eben deutlich zurückgegangen sind. Sogar einige Jugendliche nach diesem gar keinen Alkohol mehr getrunken haben, obwohl das gar nicht unsere Hauptbotschaft war. Das wird in Brandenburger Schulen immer noch regelmäßig gemacht. Das wird auch bundesweit in Studien gemacht. Aber es ist halt auch mal sehr skandalisiert worden. Es gab einen sehr unschönen Artikel in der Bild-Zeitung, so Saufen auf Staatskosten oder so ähnlich. Und es war auch ein sehr unangenehmer Shitstorm, den ich da über mich ergehen lassen musste. Aber das ist mir dann schon auch gelungen, das zu drehen. Innerhalb von 2, 3 Wochen war das dann auch wieder vorbei. Man würde sich aber wünschen, dass dieses Programm viel mehr gemacht wird, weil es eben den psychologischen Wissen, wie entwickeln Jugendliche eigene Normen, viel mehr entspricht als diese Verbotsorgie, die nur dazu führt, dass Jugendliche es untereinander selbst ausprobieren. Und da lernen sie halt häufig leider auch Mist. Meine Sorge ist ja gar nicht, dass wenn ein Jugendlicher sich besäuft, dass das jetzt ein Indiz dafür ist, wird mal als alkoholabhängig landen. Sondern meine Sorge ist, dass diese Person nicht schnell genug lernt und eben vielleicht einen grausamen Unfall hat, eine sehr traumatische sexuelle Erfahrung erleben muss, in eine aggressive körperliche Auseinandersetzung verwickelt wird und fürs Leben gezeichnet ist. Und ich möchte eigentlich diesen Lernprozess, wie gehe ich mit dieser Substanz um, risikoarm, wenn ich sie benutzen will, dass wir den unter abgesicherten Bedingungen beschleunigen. Das war mein Anliegen. Und das konnte ich eben auch nachweisen.
Wenn Sie jetzt allgemein auf die Entwicklung schauen, wie sich der Alkoholkonsum entwickelt in Deutschland, glauben Sie, dass aus unserer gestörten Trinkkultur eine nicht gestörte werden kann?
Ist immer schwer, in die Zukunft zu gucken. Aber Ich bin schon zuversichtlich, dass der Alkoholkonsum weiter zurückgehen wird. Ich sage jetzt mal als alter Mensch, da setze ich auf die Jugend.
Herr Lindenmeier, ich finde, das ist ein schönes Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch heute.
Gerne.
Zu Gast in den Wissenswerten der Psychologe Professor Dr. Johannes Lindenmeier von der Medizinischen Hochschule Brandenburg und der Salus Klinik Lindo. Danke fürs Zuhören. Ich bin Jessica Wiener.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.